Herzlich willkommen beim Podcast Die Politikerinnen. Ja, in 3 Tagen wird jetzt gewählt. Der kurze, aber umso intensivere Wahlkampf für die Neuwahl des Bundestags geht zu Ende. Die SPD-Politikerin Yewon Rih tritt in Aachen wieder als Direktkandidatin an. Und so viel ist klar. Wenn sie wieder in den Bundestag einziehen will, dann muss sie das Direktmandat holen. Über die Liste stehen die Chancen schlecht und warum das so ist, darüber sprechen wir gleich. Ihr hört Folge 68 meines Podcasts Die Politikerinnen. Mein Name ist Susanne Lang. Ich bin Journalistin und begleite in meinem Langzeitprojekt Frauen, die sich für die Berufspolitik entschieden haben. Und jenseits ihrer politischen Fachthemen sprechen wir immer wieder auch über die Frage, wie Frauen sich stärker politisch einbringen können und wie Politik diverser werden kann. Alle bisher erschienenen Folgen könnt ihr auf der Website www.diepolitikerinnen.de und überall dort, wo es Podcasts gibt, nachhören. In Aachen geben Wahlkampf und Karneval eine nicht ganz ideale Mischung für Kandidierende ab. Der Stimme von Yewon Rih hört man die Anstrengung der letzten Wochen jedenfalls an. Wie der Wahlkampf für sie persönlich gelaufen ist, darüber sprechen wir gleich. Außerdem gehen wir der Frage nach, ob die Enthaltungen und Gegenstimmen bei der umstrittenen Abstimmung von Union, FDP und AfD im Bundestag nicht auch gezeigt haben, Frauen entscheiden im Fall der Fälle eher nach ihrem Gewissen und stellen die Karriere hinten an. Die Antwort darauf gibt es gegen Ende der Folge. Hallo Frau Rih.
Hallo.
Ja, man hört das ein bisschen, Sie sind stimmlich noch angeschlagen. Ist jetzt wahrscheinlich auch eine schwierige Zeit bei Ihnen. Winterwahlkampf und Karneval gleichzeitig. Wie läuft das, würden Sie sagen, bei Ihnen in Ihrem persönlichen Wahlkampf?
In meinem persönlichen Wahlkampf habe ich eigentlich das Gefühl, es läuft ganz gut, aber es ist gerade unglaublich schwierig abzuschätzen, weil die Umfragen sagen ja, dass wir eigentlich sehr, sehr schlecht stehen und normalerweise merkt man das ja auch an den Infoständen oder an den Haustüren und das ist im Moment nicht der Fall. Also deswegen, ich habe das jetzt schon mit ganz vielen Parteimitgliedern hier vor Ort gesprochen, dass wir nicht ganz schlau werden aus der Situation, weil der Wahlkampf vor Ort macht unglaublich viel Spaß, wir kriegen ganz guten Zuspruch, die Leute sind interessiert. Fragen natürlich auch kritisch nach, aber es fühlt sich nicht an, als würden wir eine 15%-Partei sein gerade.
Mhm. Haben Sie das schon anders erlebt, weil Sie sagen, man merkt das nicht an den Türen oder am Stand? Haben Sie da auch, also Sie persönlich, haben Sie das schon anders erlebt?
2021, ganz am Anfang, hat man schon gemerkt, dass die Leute nicht besonders großes Interesse hatten, bei uns vorbeizugehen. Also sie waren halt, oder stehen zu bleiben. Sie waren halt freundlich, also es war jetzt nicht, dass die Leute unfreundlich gewesen wären, aber man hat schon gesehen, dass die Leute irgendwie nicht mehr so genau wussten, ja, wofür eigentlich noch mit der SPD reden oder ist das wirklich eine Option für mich? Und das hat sich da am Anfang echt anders angefühlt. Also im Sommer 2021 hat das Ganze ja Fahrt aufgenommen, da fühlte es sich anders an. Und es gab auch mal 2005, 2009 Wahlkämpfe, also 2005 weniger als 2009 Wahlkämpfe. Da war die Stimmung richtig schlecht, wo man wirklich auch am Infostand richtig negativ angegangen wurde oder so. Also deswegen, also es fühlt sich ganz komisch an, weil wir kriegen jetzt gerade so die Umfragen und die Reaktionen, die wir vor Ort bekommen, irgendwie nicht ganz zusammen.
Und was sind das denn dann für Reaktionen, die Sie gerade bekommen, die dann ja eher auch, die Sie ja positiv werten?
Also für mich persönlich, muss ich ganz ehrlich sagen, ist dieser Wahlkampf wirklich wohltuend, weil es ja viele Leute gibt, die einem auch sagen, wie toll sie die Arbeit finden, wie sehr sie das geschätzt haben, die einem viel Erfolg wünschen und so. Das merkt man schon und man merkt auch, wie sich in den letzten 3 Jahren verändert hat. Weil ich meine, ich war jetzt 3,5 Jahre oder vor 3,5 Jahren war ich die Neue. War diejenige, die sich dann irgendwie auch erarbeiten musste, eingeladen zu werden zu Veranstaltungen, wahrgenommen zu werden. Und wenn ich jetzt so zurückblicke und jetzt gucke, wo ich jetzt heute stehe, dann ist das echt ein gutes Gefühl, ein schönes Gefühl. Und auf die Partei bezogen ist es halt schon, dass die Leute an den Stand kommen und fragen, ja, warum, ihr habt doch das und das versprochen, warum habt ihr das denn nicht gemacht? Oder wie steht ihr denn dazu? Oder wie wollt ihr das umsetzen? Oder was bedeutet das genau? Es sind halt einfach Nachfragen, die zum Teil auch kritisch sind. Also auch die Frage, warum habt ihr das denn dann die letzten 3,5 Jahre nicht gemacht, kommen schon häufiger. Aber es ist dann nicht so, dass damit dann das Gespräch zu Ende ist, sondern dass die Leute durchaus Interesse daran haben auf die Antwort. Also einfach zu hören, warum ging es nicht? Oder wie wollen wir es jetzt anders machen? Und das lässt mich ehrlich gesagt schon hoffen, dass die Menschen mit der SPD jetzt nicht ganz abgeschlossen haben. Also fühlt sich zumindest in Aachen nicht an.
Und nach welchen Themen werden Sie denn so gefragt? Also was sind die Themen, die die Leute bewegen?
Also ganz viel Wirtschaft tatsächlich. Also was haben wir vor für den Wirtschaftsstandort Deutschland? Dann sehr viele Fragen nach, warum gerade auch viele Sozialprojekte gekürzt worden sind, warum die Förderungen auslaufen, was wir tun wollen, um damit es da besser weitergeht, auch im Bereich der Bildung. Und tatsächlich ganz häufig die Fragen, wie kann ich mir das noch leisten? Also wirklich, es geht sehr viel um Rentenhöhen, es geht sehr viel um die steigenden Kosten, um die Inflation, um einfach auch wirklich auch um Lohn, einfach um Einkommen. Und das ist natürlich dann irgendwie schon einerseits traurig, dass das so ein großes Thema einnimmt. Andererseits sind das natürlich Dinge, wo man dann ganz klar auch Unterschiede, politische Unterschiede zwischen den Parteien herausstellen kann. Und also ich persönlich finde, das ist ein sehr inhaltlicher Wahlkampf auch.
Ja, ist interessant, weil in der, so, wenn man jetzt von so einer Medienöffentlichkeit ausgeht, ne, dominieren ja andere Themen, würde ich mal sagen. Also da freut man sich ja schon bei den Duellen und Quadrellen, wenn mal eine Frage nicht zur Migration gestellt wird. Ich übertreibe aber. Also ich glaube, es gibt schon eine Diskrepanz zwischen dem, was Sie jetzt beschreiben, zum Beispiel was an den Ständen los ist oder was Sie hören und was man sieht, liest, was verhandelt wird. Da geht es ja natürlich vor allem seit den Anschlägen oder dem Mord Aschaffenburg, wie auch immer man es nennen möchte, ganz stark um die Migrationspolitik. Ist das so, dass das bei Ihnen am Wahlkampf dann gar keine Rolle spielt?
Also viel, viel weniger. Also wir hatten jetzt bei den Podiumsdiskussionen hatten wir natürlich das Thema Migration sehr häufig, also häufig auch sehr prominent an erster Stelle. Da ging es häufig auch um das Abstimmungsverhalten der CDU und der FDP, weil ich auch zwei KollegInnen bei mir mit hier im Wahlkreis habe, die auch Abgeordnete sind aus der FDP und CDU. Aber grundsätzlich war es schon so, dass es sehr viel Applaus gab, wenn dann gesagt wurde, ja, also es gibt ja auch noch wichtigere Themen oder es gibt ja auch noch andere Themen. Und ich hatte immer das Gefühl, dass auch das Publikum sehr darauf aus war, eigentlich lieber, also dass es eine Spannbreite von Themen gibt und dass alle gesagt haben, wir können jetzt sehr viel über Migration reden, aber Migration ist halt nicht das hauptsächliche Thema, wenn Menschen sich die Mieten nicht mehr leisten können, wenn die Menschen sich fragen, wie sie die Rentenbeiträge, die Krankenversicherungsbeiträge, die Sozialversicherungsbeiträge bezahlen sollen. Also ich habe schon das Gefühl, dass die Menschen, also zumindest in Aachen vor Ort, sehr viel differenzierter damit umgehen, als es die Medien suggerieren. Und ja, also ich finde es wohltuend. Aber ich muss immer sagen, ich habe es ja die letzten Podcast-Folgen immer gesagt, Aachen ist natürlich auch nochmal ein Wahlkreis, der ein bisschen anders ist, vielleicht auch als der Durchschnitt der Wahlkreise in Deutschland.
Naja, das gilt wahrscheinlich für alle und das ist immer individuell sozusagen dann oder je nachdem, in welchem Wahlkreis man ist, dann besondere Themen nochmal gibt oder besondere Situationen auch gibt. Aber ich glaube, dass man schon auch zum Beispiel an dem Erfolg der Umfragenerfolg zumindest der Linkspartei gerade auch sehen kann, dass es glaube ich doch ein Bedürfnis auch gibt, sich inhaltlich mit anderen Themen auch zu beschäftigen. Also das gelingt der Linkspartei ja irgendwie gerade ganz gut, finde ich auch, wenn man so auf Plakate guckt, dann sind die relativ inhaltlich, muss man sagen. Also was ja eigentlich selbstverständlich sein sollte, aber da findet man zum Beispiel die Mieten, ne? Oder findet man die hohen Preise, die Inflation. Was würden Sie sagen, warum ist es so schwer für die SPD da irgendwie durchzudringen? Es sind ja eigentlich auch Themen, haben Sie vorher auch schon gesagt, die ja eigentlich gar nicht so weit weg sind von der SPD.
Ich glaube, es ist halt immer so, dass wenn man in einer Regierungskonstellation war, wo viele Dinge einfach nicht umgesetzt werden konnten und die dann auch noch frühzeitig in die Brüche gegangen ist, ist es natürlich unglaublich schwierig, Vertrauen zu erwecken, warum es jetzt die nächsten 4 Jahre anders oder besser werden sollte. Also dass wir da jetzt irgendwie mit einem Nachteil starten, ist, glaube ich, selbstverständlich oder ist natürlich. Ich finde auch, dass die Linke es im Moment richtig gut macht. Also ich bin auch im Moment wirklich sehr beeindruckt und finde das irgendwie auch ziemlich cool, wie sie es machen. Die Frage, ob man alle Inhalte oder ob man so viele Inhalte auf Plakate draufsetzen sollte oder nicht, das ist ja immer eine Glaubensfrage, die wir in der eigenen Partei auch immer hoch und runter diskutieren, wo die Leute immer fragen, sind die Plakate dazu da, die Inhalte wirklich rüberzubringen oder ist das irgendwie so der Eyecatcher, der dann dazu bringt, dass die Leute dann vielleicht doch nochmal sich mit dem Programm mehr auseinandersetzen. Das ist immer so die Frage, aber die Linken machen im Moment schon sehr viel richtig und die Linken, das habe ich auch meinem linken Gegenkandidaten hier gesagt, es ist so ein bisschen wie so eine Erfrischungskur gewesen, dass sie sich von den KollegInnen getrennt haben, die jetzt zum BSW rübergegangen sind. Und die haben jetzt kontinuierlich einfach sehr glaubhaft an ihrem Image gearbeitet. Und alles, was sie anfassen, ist halt schon verdammt cool. Also ich bin großer Fan von Heidi Reicheneck, war ich aber schon vorher. Und ich finde, Jan van Aken macht das super. Und die drei Silberlocken machen natürlich auch einfach nochmal, also bringen nochmal so einen Coolness-Faktor mit. Also es ist an sich, ist es wirklich denen nur zu wünschen. Und ich hoffe wirklich, dass die Linken auch reinkommen. Weil meine Horrorvorstellung wäre ja echt so eine schwarz-rot-grüne Regierung, weil es nicht anders geht und nur die AfD ist in der Opposition oder so. Also das wäre für mich Demokratie theoretisch einfach der absolute Worst Case.
Mhm. Ja, stimmt. Über Heidi Reicheneck hatten wir, glaube ich, auch schon mal gesprochen im Podcast, meine ich mich zu erinnern, als Beispiel, die es auf TikTok sehr gut macht. Mhm. Genau, da kannten sie nur noch nicht so viele. Ja, ja, ist interessant, weil wir hatten auch schon mal gesprochen über die Frage aller Fragen, ist Olaf Scholz der richtige Kandidat? Und da meinten sie ja, auf jeden Fall. Also damals wurde es diskutiert, da stand es stand immer irgendwie fest, aber es wurde auf jeden Fall diskutiert. Würden Sie sagen, ja, das war richtig? Also weil Sie jetzt gerade Stichwort ist, so eine frische Kur ist vielleicht manchmal auch nicht schlecht oder gerade wenn man eben aus so einer Konstellation kommt, wie der Ampel, die dann gescheitert ist, wäre es dann vielleicht doch besser gewesen zu sagen, wir machen auch eine Art Cut und fangen zumindest mit neuem Personal dann nochmal an?
Also wir hatten die Frage ja schon häufiger und ich glaube, also man müsste ja dann sagen, wir haben in der Ampel gar nichts richtig gemacht oder mehr falsch gemacht, als wir richtig gemacht hätten. Und dann könnte man sagen, es muss personelle Konsequenzen haben und man trennt sich von Olaf Scholz und macht einen Cut oder so. Aber eigentlich ist ja das Natürlichste der Welt, dass man mit einem Kanzler, mit einem amtierenden Kanzler in den nächsten Wahlkampf reingeht, außer wie in dem Fall von Angela Merkel, die Person selber sagt, sie möchte nicht mehr weitermachen. Also deswegen war ja die Diskussion damals schon, fand ich, unnötig und ich fand es irgendwie auch Olaf Scholz gegenüber irgendwie auch aus unserer eigenen Partei heraus etwas unwürdig. Natürlich, ich meine, ich habe das ja auch immer sehr offen gesagt, für mich als Rheinländerin ist Olaf Scholz immer als Hanseat ein Handicap gewesen zu erklären, okay, wie meint er das jetzt hier oder warum sagt er denn so wenig, aber ich finde, es ist einfach seine Persönlichkeit, es ist seine Type und ich finde, er hat in den letzten Wochen im Wahlkampf schon durchaus ein paar Mal überrascht, indem er in Formate gegangen ist, die man ihm gar nicht zugetraut hätte. Ich fand ihn zum Beispiel beim ersten Quadrell mit den anderen drei Kandidierenden, also ich fand ihn da unglaublich cool, also ich fand ihn sogar ganz witzig, ich fand ihn ziemlich locker. Ich glaube, wir würden es uns zu einfach machen, wenn wir sagen würden, die SPD liegt bei 15% nur wegen Olaf Scholz. Also ich glaube, da sind andere Dinge mit dabei gewesen. Ich glaube, wir haben als Partei insgesamt nicht gut verkauft, was wir Gutes in der Ampel geschafft haben. Und damit schließt sich halt der Kreis. Also wir sind ja davon überzeugt, dass die Ampel nicht nur schlecht war. Deswegen halten wir an Olaf Scholz fest. Nur dann müssen wir halt besser verkaufen können, was war denn gut in der Ampel. Und das ist schwierig. Also ich habe letztens eine Bürgerin gehabt, die selber frustriert war. Die meinte, also ganz ehrlich, wenn man ihnen zuhört, dann hat man irgendwie das Gefühl, es war irgendwie alles schlecht. Und wenn ich sie jetzt fragen würde, was waren die größten Erfolge der Ampel, dann kommen halt auch mehr Rechtfertigungen als Erfolge. Und dann haben wir ganz kurz nachgedacht und haben wir gemerkt, okay, das stimmt schon. Also es ist halt, es fällt uns sehr, sehr schwer, Erfolge einfach selbstbewusst zu verkaufen, weil eigentlich hätten wir ja noch mehr gewollt. Und ich glaube, dieses eigentlich hätten wir ja noch mehr gewollt, ist da völlig legitim. Aber die BürgerInnen würden, glaube ich, schon gerne wissen einfach, worauf sind wir stolz, was haben wir gut gemacht, wo wollen wir weiter ansetzen. Und ich glaube, das ist in unserer Kommunikation verloren gegangen.
Naja, und wahrscheinlich würde ich mal unterstellen wollen, Bürgerinnen und Bürger es vor allem merken. Also nicht nur erzählt bekommen, sondern auch letzten Endes in ihrem Leben nachvollziehen können, oder?
Es ist aber tatsächlich so, dass viele, also wenn man das so sagt, das sagen viele, sagen, ja, das stimmt. Ja, das stimmt auch und das stimmt auch. Und dann ist man gar nicht mehr so, man ist nicht so weit auseinander. Nur ich habe das Gefühl, dass in den letzten 3,5 Jahren so viel passiert ist, dass die Menschen schon fast nicht mehr so ganz auf dem Schirm hatten, wo wir angefangen haben, was wir gemacht haben. Also wenn wir dann zum Beispiel über das Deutschlandticket sprechen, dann sagen viele, es stimmt. Oder wenn man sagt, okay, und damals bei den ganzen Entlastungspaketen gab es 300 Euro Einmalzahlung, gab es nochmal eine 200 Euro Einmalzahlung, gab es Heizkostenzuschüsse, dann sagen auch viele wieder, ach stimmt, das war ja auch diese Legislatur. Ich glaube, es war einfach zu viel. Also ich glaube, also ich krieg's ja auch nicht mehr ganz zusammen, wenn man jetzt überlegt, 3,5 Jahre und was da alles passiert ist. Und also ich meine, wir haben angefangen, da war die größte Frage Corona-Impfpflicht, ja oder nein. Und davon redet ja gar niemand mehr, ist das übertrieben, aber das ist ja nicht mehr Thema. Also im Moment sind wir ja bei ganz anderen Themen und es ist einfach, Wahnsinn, was da passiert ist. Und dann verstehe ich auch, dass die Menschen sagen, also dass die Menschen vielleicht sich nur an die letzten eineinhalb Jahre erinnern und dann sich auf die Sachen fokussieren, die sie merken. Und wenn man dann aber sagt, das finde ich auch gut, wie Olaf Scholz es macht, dass man sagt, naja, das erste Jahr über haben wir halt versucht, dafür zu sorgen, dass im Winter 2022, 2023 weder die Heizung noch die Lichter ausgehen. Und das haben wir gut gemacht. Und wenn man so einsteigt, dann sagen die Leute schon, das stimmt, das haben sie wirklich gemacht, da hatten wir echt Angst vor. Ich glaube, es kommt echt so ein bisschen drauf an, wie man die Menschen auch abholt und wie man mit ihnen auch in das Gespräch geht über die letzten dreieinhalb Jahre.
Ja, das stimmt. Das ist das Problem, wenn man etwas verhindert, oder, ne? Also was verhindert, wovor Menschen Angst haben, dann wird das einem aber nicht unbedingt als Pluspunkt sozusagen anerkannt, weil dann ganz schnell vergessen wird, dass das überhaupt mal zur Debatte stand. Das ist mein Gefühl, also wenn es jetzt darum geht, ne, speziell dieser Fall, ja. Da ist halt dann eben nichts passiert oder ist mit Corona, glaube ich, ähnlich. Da ist zumindest in Deutschland, war es ja noch halbwegs okay. Wir hatten jetzt nicht so Bilder wie aus Bergamo oder so. Und dann änderte sich das auch ganz schnell so, ne? Kippte das in so eine Richtung. Das war ja gar nicht so schlimm, wie alle immer gesagt haben und gewarnt haben.
Weil es ist tatsächlich so, dass auch bei Corona, wenn ich in Bergamo anspreche, sagen die Leute, ja, stimmt, das hat mir ja auch Angst gemacht. Aber ich glaube, es ist im Moment zu schnelllebig. Die Menschen brauchen dann halt noch ein bisschen länger, um sich das Ganze nochmal auszumalen. Und man hat es gesehen bei diesem Quadrell, da hatte Alice Weidel mehrmals versucht zu sagen, dass die gestiegenen Energiekosten, das war ja die Ampel. Und da hat, ich glaube, Habeck und Scholz haben beide ihr widersprochen und gesagt, nein, die gestiegenen Energiekosten kamen daher, dass Russland die Ukraine angegriffen hat und wir halt nicht mehr aus russischem Gas angewiesen sein wollten. Und deswegen sind wir ausgestiegen und deswegen wurde es halt auch teurer, aber Russland hat uns auch den Gashahn abgedreht. Aber dieses Narrativ, die Ampel hat die Energie und die Stromkosten teurer gemacht, das verfängt halt auch. Und da dagegen zu halten und zu sagen, nein, also es war ja keine politische Maßnahme, dass wir gesagt haben, wir wollen, dass sie für Strom mehr zahlen müssen, das ist da schon nochmal schwieriger auch, das merkt man.
Ja, das ist schade, dass Sie am Anfang schon gesagt haben, dass Sie selber rätseln, wie diese Umfrageergebnisse zustande kommen, weil ich mich das nämlich auch regelmäßig frage, gar nicht jetzt in Bezug nur auf die SPD, sondern es scheint ja so zementiert zu sein. Ne? Also egal, was passiert, wer was sagt oder wie, Sie haben diese Quadrell oder das war ja dann dieses Klartextformat im ZDF, wo Alice Weidel ja wirklich nachweislich auch falsche Dinge oder beziehungsweise nicht richtig rechnen kann offensichtlich. Da ging es ja um die Energiekosten auch der verschiedenen Energieformen, also Atomkraft, Kohle und dann Windpark und dann die Menschen auch richtig, angegangen ist ja schon fast, ne? Und es scheint aber egal zu sein, also zumindest wenn man den Umfragen glaubt. Haben Sie denn da Hoffnung, dass das dann tatsächlich am Wahltag nochmal anders aussieht? Weil es gibt ja auch sehr viel Unentschlossenheit. Also diese, ich glaube ein Viertel war es bei Forsa neulich, gibt es ja offensichtlich noch Potenzial.
Ich glaube schon, dass da noch was drin ist. Einfach weil diese Woche haben wir gefühlt jeden Tag irgendein TV-Duell, TV-Format. Und ich glaube schon, dass die Leute sich das anschauen und zum ersten Mal sich so ein wirklich direkteres Bild machen können von den Kandidierenden, wie die Leute unter Druck reagieren, wie sie sprechen. Ich hoffe zum Beispiel auch wenn ich weiß, dass das vergebene Hoffnung ist, in meisten Fällen, dass Alice Weidel sich so ein bisschen entzaubert, weil gestern Abend war sie halt auch sehr, sehr schwach. Also man hat gemerkt, sobald man ihr die Möglichkeit gibt, inhaltlich irgendwie ihr Programm darzulegen, dann wird's halt echt dünn. Und aber auch, dass die Menschen sich nochmal angucken, wie reagieren denn die Kandidierenden, wenn sie vielleicht etwas nicht wissen oder wenn sie über ihre Fehler reden müssen. Deswegen, also ich hoffe, dass da noch was machbar ist, also sich ein bisschen verschieben lässt. Ob es so kommen wird, keine Ahnung. Aber ich habe auch bei mir im Wahlkreis, habe ich auch das Gefühl, es ist irgendwie alles drin von ich lande abgeschlagen auf dem dritten Platz bis hin zu ich hole den Wahlkreis knapp. Es ist im Moment wirklich super schwierig zu sagen, weil viele Menschen einfach noch nicht entschieden sind, überlegen, taktisch zu wählen, sich viel mehr damit auseinandersetzen, wie das ist mit den Listenplätzen und wie das mit dem neuen Wahlrecht ist und mit den ganzen Prognosen, die es draußen gibt. Also ich habe immer das Gefühl, dass es viel komplizierter ist als die letzten Jahre. Aber ich habe auch das Gefühl, dass sich mehr Menschen damit auseinandersetzen, was ja erstmal eine ganz gute Sache ist.
Mhm. Wie sind denn Ihre Chancen? Haben Sie sich das mal so durchgerechnet? Also gehen Sie jetzt eher davon aus, das wird richtig knapp oder es könnte irgendwie, sieht's ganz gut aus?
Also es sieht bei mir nicht gut aus, weil ich einen schlechten Listenplatz habe, der nicht ziehen wird. Also ich habe einen ganz, ganz kleinen Sweet Spot, wo mein Listenplatz ziehen könnte. Also wenn die SPD knapp 28 Sitze holt, also ich habe Listenplatz 28, knapp 28 Sitze holt, vielleicht ein bisschen mehr, aber dann so schlecht ist, dass hinter mir keiner mehr seinen Wahlkreis holt, dann kann es klappen. Aber alles andere wird halt schwierig, weil sobald wir mehr als 28 Sitze holen, haben wir halt einen Trend, der besser ist, sodass halt auch die Wahlkreise hinter mir geholt werden können. Also es ist im Moment über Liste wirklich ein absolutes Rechenspiel, was fast unmöglich ist. Und deswegen muss ich halt den Wahlkreis holen. Der Wahlkreis ist aber traditionell schwarz-grün. Und ich weiß es im Moment einfach nicht, weil die Rückmeldungen, die ich bekomme, auch aus linken Kreisen, aus grünen Kreisen, aus zum Teil auch konservativen Kreisen sind eigentlich ganz gut. Aber wie viele davon dann wirklich das Kreuz machen und wie viele vielleicht wählen gehen, mit denen ich vorher keinerlei Kontakt hatte, das ist gerade im Moment wirklich, also ich glaube, schwieriger als das letzte Mal zu sagen. Mhm. Also es ist wirklich, wirklich schwierig gerade.
Und wie kommt das dann dazu, also zu diesem Listenplatz, wie muss man sich das vorstellen? Also Sie haben ja auch gesagt, Sie haben 3 Jahre lang gute Arbeit gemacht, also die ja auch anerkannt wird jetzt in Ihrem Wahlkreis. Sie wurden ja auch aufgestellt als Direktkandidatin. Wie kommt es dann dazu, dass Sie nicht auch einen besseren Listenplatz haben?
Naja, es ist ja, erstens sind diese Listen ja sehr schwierig zusammengestellt. Das ist ja einmal der Regionalproport. Wir haben in NRW 4 Regionen. Dann ist es halt auch, dass man nochmal eine Geschlechterquote hat und dann wird dann irgendwie alles zusammengepuzzelt. Also ohne jetzt groß in Interna zu gehen, ich glaube, es ist, was bei mir im Wahlkreis gut ankommt, kommt, glaube ich, nicht unbedingt nur in meiner Partei nicht immer gut an. Und ich glaube, es wird nicht gern gesehen, wenn man gegen die eigene Fraktion stimmt zum Beispiel und so. Also ich glaube, da gab es viele verschiedene Sachen, aber letzten Endes hatte ich eigentlich auch oder habe ich auf berechtigterweise auf einen anderen Listenplatz gehofft, der durchaus auch drin gewesen wäre. Und am letzten Endes wurde die Liste halt anders zusammengestellt, als sie zusammengestellt werden sollte. Hm. Also um das jetzt mal so ganz allgemein mal zu formulieren.
Ja. Aber haben Sie gegen die Fraktion gestimmt, weil Sie das jetzt als Beispiel genannt haben?
Ich habe ja gegen das Sicherheitspaket gestimmt.
Ja, okay. Aber es klang jetzt so, als hätten Sie das häufiger gemacht. Aber das reicht sozusagen.
Das war, glaube ich, zu einer Phase, zu einem Thema, wo, also das war ja damals, also es war jetzt erst vor kurzem, es war ein Thema, wo viele das Gefühl hatten, auch da war das Gelingen der Ampel mit verknüpft. Olaf Scholz hatte angekündigt, dass er die Vertrauensfrage stellen würde, wenn diese Abstimmung nicht durchgeht. Und ich glaube, vielleicht wäre es anders gewesen, wenn die Abstimmung oder wenn die Wahlen im September gewesen wären. Aber so war natürlich die Listenaufstellung sehr nah dran an dieser Abstimmung. Und die Verwerfungen danach waren noch nicht wirklich geheilt.
Das heißt, wäre es jetzt übertrieben, wenn man sagen würde, das war ihr eigenes Gewissen. Ist ja Abgeordnete sind ja eigentlich ihrem eigenen Gewissen verpflichtet. War ihnen dann wichtiger als das Taktische oder Karrieristische?
Das auf jeden Fall. Also ich meine, ich hätte ja jederzeit auch dafür stimmen können. Aber im Nachhinein ist es ja, man hätte ja taktieren können, man hätte sagen können, okay, ich hoffe jetzt auf einen guten Listenplatz und ich stimme dafür. Aber letzten Endes hätte es sich für mich nicht richtig angefühlt. Und das andere ist, also dann hätte ich ja sagen müssen, ich stimme jetzt mit Ja, damit ich einen guten Listenplatz bekomme und das nächste Mal auf jeden Fall drin bin, weil ich davon überzeugt bin, dass ich so wichtig bin, als Stimme, als progressive Stimme, dass es auch okay ist, wenn man verschmerzen kann, dass ich jetzt opportunistisch irgendwie Ja gestimmt hätte. Also kam bei mir irgendwie so nicht logisch an, also deswegen habe ich es nicht gemacht. Aber klar, ich hätte natürlich sagen können, fürs große Ganze ist es bestimmt klüger, hier mit Ja zu stimmen und dann dafür zu sorgen, dass ich wieder in den Bundestag komme und dann 4 Jahre lang vielleicht daran zu arbeiten, dass sich die Position der SPD auch in dieser Frage halt verändert. Aber ich weiß ja, also ich glaube, ich hätte mich dann zu wichtig genommen.
Hm. Ja, das finde ich einen interessanten Punkt, ne, wenn man so, also wenn wir jetzt so das Überthema unseres Podcasts nochmal so aufgreifen, also jetzt Frauen in der Politik, wie man sich durchsetzen kann, ne, weil ist es ja auch so, glaube ich, eine ganz entscheidende Frage, wie welche Kröten muss man vielleicht auch manchmal schlucken und welche eben genau nicht, weil man letzten Endes dann sich so weit gar nicht verbiegen möchte. Also finde ich eine spannende Frage, ja, wo glaube ich viele jetzt mit ihnen mitgehen können und sagen können, ja, natürlich, klar. Und dann gleichzeitig so ein bitterer Beigeschmack bleibt, wenn man denkt, naja, das ist ja dann aber so Politik, wie man sich ja eben auch vorstellt oder wo man immer denkt, das ist dann eben so dieses Geschäft auch eher oder wie soll ich sagen, wo man vielleicht manchmal auch mehr taktieren muss als einfach nach dem, was einem wichtig ist oder nach seinen eigenen Werten abzustimmen.
Naja, wenn man jetzt das Frauenthema sich anguckt, dann ist es schon so, also muss man halt ganz ehrlich sein, also Frauen haben ganz selten einen Wahlkreis, der auf jeden Fall direkt holbar ist. Also das sieht man, wenn man sich das anguckt, das geht, glaube ich, durch alle Parteien durch, dass die guten Wahlkreise, wo man nicht auf einen Listenplatz angewiesen ist, die gehen meistens an Männer. Und das heißt, wenn man dann die Liste paritätisch aufzieht, dann wird es trotzdem am Ende so sein, dass mehr Männer als Frauen reinziehen, weil die Liste gar nicht so weit zieht. Das heißt, mit einem guten oder mit einem fast sicheren Wahlkreis im Rücken kann ich natürlich viel, viel entspannter, gelassener aufspielen und auch mal gegen die Fraktionen stimmen, meinem Gewissen folgen, muss nicht so sehr drüber nachdenken, was könnte das für Folgen für mich haben, weil am Ende geht's ja darum, dass die Partei vor Ort zufrieden mit mir sein muss und sagen muss, ich finde gut, wie du abgestimmt hast, das bildet auch das ab, was wir hier vor Ort richtig finden und wir stellen dich wieder auf den Wahlkreis auf und der Rest kann halt egal sein. Und bei vielen Frauen, das haben wir jetzt auch bei der Listenaufstellung wieder überall gemerkt, wir sind halt verzweifelt abhängig von Listenplätzen, also auch in NRW. Und dann ist es halt so, dass Frauen gegeneinander kandidieren. Es waren fast alles nur Frauen, Kampfkandidaturen, Frauen gegen Frauen. Und in der SPD ist es halt auch nur mal so, dass Frauen nur auf Frauenplätze kandidieren können. Das heißt, ich konnte gar keinen Mann angreifen, auch wenn ich es gerne gewollt hätte. Und das macht es halt so schwierig, also es schränkt schon ziemlich ein, dass man sich schon noch mal mehr überlegen muss, mache ich das jetzt, stimme ich jetzt wirklich mit Nein oder stimme ich nicht mit Nein? Hätte ich einen sicheren Listenplatz oder einen sicheren Wahlkreis im Rücken gehabt, wäre das alles gar nicht so eine große Gewissensfrage oder so ein großer Gewissenskonflikt gewesen, vermutlich.
Sie würden es aber wieder so machen, höre ich raus.
Ja, auf jeden Fall, gerade jetzt auch, wo man weiß, wie sich das danach entwickelt hat, dann auf jeden Fall. Weil am Ende mittelfristig, langfristig wohlerfühlen tut man sich ja mit der Sache, wenn man jetzt irgendwie so abgestimmt hat, wie man es für richtig findet. Und das war mir halt eine wichtige Frage und deswegen habe ich es gemacht. Aber klar, also und ich habe halt auch den Glück, dass mein Wahlkreis das gut findet, dass meine Partei vor Ort es gut findet. Aber grundsätzlich, ich verstehe das auch, dass natürlich eine Fraktion und eine Partei darauf aus ist zu sagen, eigentlich müssen wir bei so wichtigen Fragen dann irgendwie auch zusammenbleiben, gerade auch wenn es eine brenzlige Situation ist. Ich würde mir aber auch wünschen, dass man vielleicht mal hinterfragt, warum gerade in so einer brenzligen Situation, wo alle wissen, es geht um viel, trotzdem so viele Leute bereit waren, gegenzustimmen. Das heißt ja, dass viele Leute ziemlich große Bauchschmerzen mit dem Inhalt dieses Pakets auch hatten.
Ja, ist auch nochmal eine interessante Beobachtung jetzt bei den Anträgen. Ne? Das war nicht das Sicherheitspaket, sondern in dieser legendären Woche, als Friedrich Merz den Antrag eingebracht hat, da waren es ja auch viele Frauen, also viele waren es nicht mengenmäßig, aber in der Relation, im Verhältnis waren es eher die Frauen, die dann auch gegen diesen Antrag gestimmt haben, also sowohl in der CDU als dann an dem Freitag dann, als es um das Gesetz ging, ja auch aus der FDP, also Anniko, die ja auch in einem Podcast mitmacht zum Beispiel, hat ja auch dagegen gestimmt. Also das finde ich, ist ja interessant, ne, dass man dann, eigentlich müsste man ja sagen, okay, sieht zumindest gerade so aus, als würden Frauen dann eher mal sagen, gut, ich mache das, was mir wichtig ist. Und die Folgen sind mir, ich möchte jetzt nicht sagen egal, aber sind zweitrangig. Also müsste man ja eigentlich sagen, Frauen sind dann eigentlich ja tendenziell viel besser aufgehoben in der Politik, weil man sie wählt, weil man sicher sein kann, dass sie das auch vertreten, was sie wirklich denken.
Ob ich hundertprozentig pauschal da mitgehen würde, weiß ich nicht. Aber ich habe das auch beobachtet, dass es vor allen Dingen auch Frauen waren, die in der Union, in der FDP zumindest auch der Abstimmung ferngeblieben sind. Ich fand es bei der FDP unglaublich spannend, weil bei der CDU, bei der Union waren es nur Abgeordnete, wenn ich das richtig im Blick hatte, die nicht mehr antreten. Bei der FDP war es ja echt bunt gemischt und Anniko hat ja auch zweimal dagegen gestimmt. also dreimal dagegen gestimmt, aber zweimal halt gegen, also nicht mit ihrer Fraktion. Da habe ich auch richtig Respekt vor. Also vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, also man muss sich ja so vorstellen, man stimmt Mittwoch schon dagegen, dann werden die Leute ja schon nicht begeistert sein in der eigenen Fraktion. Vor allen Dingen zu dem Zeitpunkt waren es ja nur zwei Leute, die dagegen gestimmt haben, sie und Ulrich Lechte. Und dann wird sie ja vermutlich auch bearbeitet worden sein, dass die Leute gesagt haben, okay, jetzt na, am Freitag muss es aber stehen. Und dann einfach dabei zu bleiben und das durchzuziehen, habe ich Mordsrespekt vor. Das habe ich Anniko auch so geschrieben. Ich finde es echt krass. Ich finde es auch richtig gut. Und ich war auch unglaublich dankbar, weil es war ja nochmal eine andere Dimension als beim Sicherheitspaket. Beim Sicherheitspaket waren es inhaltliche Dinge. Aber in dieser Abstimmungswoche um die Entschließungsanträge und auch um dieses Zustrombegrenzungsgesetz der Union, da ging es ja auch darum, stimmt man Anträgen oder Gesetzen zu, wenn man genau weiß, man kann nur eine Mehrheit bekommen mit der AfD, also wegen der AfD. Es ist ja noch nicht mal, dass die AfD nur mitgestimmt hat, sondern sie war ja entscheidend. Und da einfach, dass es da Leute gab, vor allen Dingen auch in der FDP, aber auch in der Union, die gesagt haben, das mache ich nicht mit. Das fand ich schön. Also das hat mir schon ein bisschen Hoffnung zurückgegeben, dass es nicht allen egal ist. Weil, also für mich persönlich war das schon, also noch nicht mal aus Wahlkampfgründen, aus taktischen Gründen, aus sonst, sondern wirklich so aus tiefstem Herzen war das für mich echt ein Tabubruch, der mich auch echt erschrocken hat. Und dann zu merken, dass es auch in den beiden Fraktionen Menschen gibt, die ganz klar sagen, oh Leute, das könnt ihr echt nicht machen, das können wir nicht mittragen. Das war schon ein starkes Zeichen und es war, ich glaube, für Anniko war es jetzt auch keine einfache Zeit, würde ich vermuten. Aber ich glaube, sie hat auch sehr viel Zuspruch bekommen und ich glaube auch, dass viele in der FDP, die dafür gestimmt haben, oder ich weiß, dass auch einige in der FDP, die dafür gestimmt haben, echt gezweifelt haben, was sie tun sollen. Und ich glaube, es war für niemanden eine leichte Entscheidung.
Wir haben auch schon über Armin Laschet gesprochen im Podcast, den Sie sehr schätzen. Der hat ja zum Beispiel mit seiner Fraktion gestimmt, wie ja viele auch, wo ich, also müsste man ihn jetzt natürlich fragen, ja, wo ich mich auch schon auf eine Art gewundert habe, weil er ja sehr viele, wie ich finde, sehr gute Reden auch gegen die AfD schon gehalten hat im Bundestag. Aber da dachte ich mir wieder so, naja, wahrscheinlich ist dieses taktische Nichtstreit, also kein Streit innerhalb von Fraktionen, Parteien treten geschlossen auf, scheint offensichtlich der richtige Weg zu sein, das auszustrahlen, weil das die Wählerinnen und Wähler am Ende dann gutieren. Also das war zumindest meine Konklusion am Ende, zu sagen, okay, und es sieht ja so aus, als sei die Rechnung dann auch aufgegangen. Ich weiß nicht, oder haben Sie, also wie nehmen Sie das wahr? Sind Sie da persönlich dann auch eher enttäuscht gewesen, wenn es jetzt zum Beispiel konkret ja um Armin Laschet geht? Oder sagen Sie doch, es ist eigentlich logisch, dass er sich so verhalten hat?
Also Armin Laschet hatte, glaube ich, danach auch keine leichte Woche. Wir hatten drei Podiumsdiskussionen zusammen. Und hier in Aachen hat er schon sehr viel kritische Nachfragen bekommen. Und es war nicht nur Kritik, es war wirklich Enttäuschung, so wie Sie sagen. Und man darf halt nicht vergessen, Armin Laschet hat vor einem Jahr, also wirklich vor genau einem Jahr, hat er hier in Aachen bei einer Demo eine unglaublich beachtenswerte, bemerkenswerte Rede gehalten, wo er sehr gut skizziert hat, wie schnell es ging, dass die NSDAP einfach sich normalisiert, also normalisiert wurde und dann halt einfach politisch einfach auch die Macht übernommen hat. Und es waren halt kleine Schritte, es waren keine großen Schritte, es war keine Machtergreifung, sondern es war ja wirklich, dass man ihnen immer mehr Macht zugestanden hat, dass es vor allen Dingen auch die konservativen Parteien waren, die sie halt am Anfang nicht ernst genommen haben. Und ein Jahr nach dieser Rede dann dreimal mit der AfD zu stimmen, bei wo man genau wusste, es geht nicht ohne die AfD, das fand ich persönlich auch enttäuschend, muss ich sagen. Und wir hatten große Diskussionen auch auf Podien, wo er dann immer wieder gesagt hat, ja, was hätte ich denn machen sollen? Was hätte denn Nein gebracht? Und ich glaube, der entscheidende Punkt ist, sein Nein hätte gebracht, dass Leute hoffnungsvoller gewesen wären. Dass es ein großes Zeichen gewesen wäre. Vielleicht wären ihm auch noch Leute gefolgt, weil Armin Laschet hat auch ein gewisses Standing einfach in der Unionsfraktion. Ich glaube, es wäre gut gewesen. Also er sagt halt, er wollte jetzt nicht Friedrich Merz als Kanzlerkandidaten in dieser Phase in den Rücken fallen. Da habe ich halt auch gesagt, also wenn Olaf Scholz sowas vorgeschlagen hätte, egal ob wir im Wahlkampf wären, ich wäre ihm in den Rücken gefallen, weil ich finde das nicht gut. Und ich finde, es sendet einfach ein falsches Zeichen, natürlich. Und deswegen bin ich da persönlich von ihm enttäuscht. Ich bin aber auch enttäuscht ist das falsche Wort, aber sogar eigentlich eher erschrocken darüber, wie wenig Auswirkungen es auf die Umfrageergebnisse hatte und vor allen Dingen, dass eine Umfrage direkt im Anschluss gesagt hat, 44% der Deutschen finden es gut, was die Union gemacht hat. Und ich meine, sogar über 30% sieht die Schuld dafür, dass es keinen Kompromiss gegeben hat bei Rot-Grün. Und das finde ich, das hat mich echt getroffen. Da habe ich echt gedacht, in was für einem Land leben wir eigentlich, dass es okay ist, mit der AfD zu stimmen. Und dass so eine pauschale Ablehnung, dass wir sagen, nee, da machen wir nicht und wir lassen uns nicht erpressen, dass dann gesagt wird, Rot-Grün ist schuld daran, dass es diese furchtbare, furchtbare Woche im Bundestag gab. Hm. Also das hat mich echt erschrocken.
Naja, das funktioniert dann natürlich einfacher, ne? Also man braucht ja immer jemand, der schuld ist. Das ist ja dann der Mechanismus, der bei vielen ja leider verfängt. Also mich hat das auch erschrocken, ganz ehrlich. So, und man muss natürlich sehen, wie es weitergeht. Da kann man ja, glaube ich, dem Friedrich Merz schon auch abnehmen, dass er nicht vorhat, mit der AfD zu koalieren. Aber das, wenn man nach Österreich guckt, heißt auch nicht unbedingt, dass damit alles gut sei, ja. Also das muss man dann wahrscheinlich sehen.
Ja, vor allen Dingen muss man halt sehen, es ist halt ein Präzedenzfall. Und das Ding ist ja, wenn man was im Bundestag okay ist, muss die Union ja auch ihren KommunalpolitikerInnen, ihren LandespolitikerInnen erstmal erklären, warum es bei ihnen dann nicht okay ist. Also deswegen, ich glaube ihm auch, dass er nicht Glauben ist jetzt ein hart, starkes Wort, weil ich habe ihm auch geglaubt, dass er nichts einbringen würde, was keine Mehrheit ohne die AfD haben würde. Aber ich nehme ihm ab, dass er davon überzeugt ist, dass er keine Koalition mit der AfD möchte. Aber er hat ja schon einen Damm gebrochen. Und es geht ja nicht um den Dammbruch bei ihm. Also er tut ja immer so, als wäre es etwas, was er selber kontrollieren kann. Er hat jetzt einmal gesagt, in den Fällen ist es in Ordnung und in anderen Fällen ist es nicht in Ordnung. Und deswegen wird es keinen Rutsch geben in der ganzen politischen Gemengelage. Aber also mit diesem Präzedenzfall ist ja so ein bisschen die Frage, was macht er denn dann, wenn Unionsfraktionen in Landtagen gar nicht mehr anders können, als mit der AfD zu stimmen, weil sie sonst einfach nochmal Gesetze zurückgeben müssten oder weil sie dann vielleicht den Haushalt nochmal neu beraten müssten oder so. Also wie will er, mit was für einer Autorität möchte er denn auftreten und sagen, das, was ich gemacht habe, ist bei mir in Ordnung, aber auf eurer Ebene, da müsst ihr euch einfach mehr anstrengen, ihr müsst mehr Arbeit reinstecken, ihr müsst mehr Zeit investieren. Also das ist ja nicht mehr glaubwürdig.
Hm. Ja, das wird man sehen, ne? Das werden dann die nächsten Jahre zeigen. Vielleicht nochmal jetzt, also es ist ja schon am Sonntag die Wahl, vielleicht nochmal ein kurzer Ausblick jetzt auf die restliche Woche. Ist da bei Ihnen nochmal richtig Straßenwahlkampf, Haustürwahlkampf angesagt? Oder wie gestalten Sie diese Woche?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe heute Abend ist noch eine Podiumsdiskussion beim AStA oder bei den Asten der Aachener Hochschulen. Und danach gibt es eigentlich keine größeren Gesprächsrunden mehr. Und deswegen gehen wir wirklich auf die Straße, an die Haustüren, werden jetzt nochmal wirklich viel reinhauen. Und genau, also das ist jetzt so der Plan. Und dann einfach wirklich bis zuletzt. Und dann schauen wir am Sonntagabend einfach mal, wie es ausgegangen ist.
Gut, ja, ich wünsche Ihnen auf jeden Fall nochmal alles Gute für den Endspurt. Und ja, wir werden auf jeden Fall, würde ich mal sagen, noch einmal nach der Wahl
das
dann sprechen.
Ich auch, ja. Hoffentlich auch mit mehr Stimme. Ich habe echt keine Ahnung. Also es zieht sich jetzt seit Wochen. Also ich habe ständig irgendwie Stimmverlust. Also es ist richtig schlimm gerade.
Naja, wahrscheinlich ist ein bisschen Erholung hoffentlich dann auch drin. Erstmal nach der Wahl.
Das hoffe ich auch, genau. Dann Ihnen vielen, vielen Dank.
Ja, danke Ihnen, Frau Rieh. Bis dann. Schön, dass ihr dabei wart bei der 68. Folge des Podcasts Die Politikerinnen. Ja, es wird nicht mehr sehr viele geben. Es war jetzt die letzte Folge vor den Neuwahlen, vor der Bundestagswahl der Vorgezogenen am kommenden Sonntag, den 23. Februar. Auf jeden Fall werde ich mit den dreien nochmal nach der Wahl sprechen, über ihre persönlichen Ergebnisse, über das Abschneiden ihrer Parteien, über die Zukunftsaussichten, wie es weitergeht bei den dreien für den Fall, dass sie nicht mehr in den Bundestag einziehen. Wenn ihr bis dahin nochmal nachhören wollt, wie das Mandat anfangs begonnen hat bei den dreien, bei Johann Rieh, bei Katharina Beck und bei Anniko Glogowski-Merten, dann hört doch gerne in die ersten Folgen nochmal rein. Ihr findet sie alle auf den Podcast-Plattformen oder auf der Website www.diepolitikerinnen.de. Ja, mir bleibt nur noch zu sagen, geht alle demokratisch wählen und wir hören uns danach wieder. Macht's gut!